Taxi!
Hey, ich will einfach glücklich sein. Und der hat mich angeguckt und gesagt, das ist doch kein Ziel. Und ich hatte so Tears in my eyes. So, ich will einfach alles machen, was ich will, und glücklich sein damit. Also mir ist egal, wie hoch man kommt an der Stelle.
Willkommen im Taxi Tacheles. Wo soll es hingehen?
Haltestelle Geismar. Bitte.
Na dann mal los. Also wir fahren heute nach Geismar und begrüßen unseren heutigen Fahrgast, der sich dieses Ziel ausgesucht hat. Hallo Alisa und herzlich willkommen bei uns im Taxi Tacheles.
Hallo, ich freue mich sehr.
Hallo.
Wir heißen Anne und Matthias und sprechen mit unseren Gästen auf dem Rücksitz über einschneidende Erlebnisse und wichtige Lebensereignisse. Mal positiv, mal negativ, aber immer offen und ehrlich. Tacheles eben. Wir haben uns den sehr privaten, aber auch gemütlichen Fahrgastraum im Taxi ausgesucht, weil wir uns hier ungestört unterhalten können und so lange gemeinsam unterwegs sind, wie wir es sein müssen und wollen, um die ganze Geschichte zu hören. Und die Geschichte, die uns Alisa heute mitgebracht hat, hat mit großen Träumen und Erwartungen, aber vor allem mit einer Art Selbstbefreiung zu tun. Alisa ist Tänzerin, Sängerin, Musikerin, DJ, Künstlerin und sie stammt aus Lettland. Wir fangen am besten mal da an, wo du nach Deutschland gekommen bist, Alisa. Erzähl doch mal bitte, wie die Entscheidung kam, aus Lettland nach Deutschland zu gehen und wie du es erlebt hast.
Sehr gerne. Also mit 6 habe ich angefangen, Ballett zu tanzen. Und damals, das war noch so halb lettische Nationaltänze und Ballett. Und mit 10 habe ich meine erste große Ballettprüfung gemacht und in eine Hauptschule reingekommen. Und ich glaube, dann hat mein Vater bemerkt, okay, vielleicht bin ich schon motiviert und ich will das wirklich. Mit 14 habe ich dann eine Competition in Italien gemacht und 2. Platz bekommen.
Oui.
Und ja, und dann hat er irgendwie gedacht, okay, vielleicht geht das wirklich was. Und hat entschieden, dann mich oder nach Deutschland oder nach Frankreich zu schicken.
Okay.
Und mit wie alt warst du da?
Also 14.
Ja, aber diese Competition in Italien, ist das sowas, wo man dann einfach mal irgendwie durch halb Europa fährt, um bei einem Wettkampf oder einem Wettbewerb mitzumachen?
Man vorbereitet sich. Also in Lettland, ich habe mit meinem Partner vorbereitet. Und lustigerweise, da waren viele Leute in Solo-Gruppe, aber in pas de deux, also zu zweit, waren wirklich nur 4 Paaren. Also es ist nicht so schwer, einen Platz zu kriegen, wenn wir nur zu viert sind. Und 3 von denen waren aus Lettland.
Mhm.
Ja, also meine Freunde haben 1. Platz und jemand 3. und wir haben 2. Platz bekommen. Aber es war wirklich, wirklich schön und ein mega interessantes Erlebnis.
Und dein Vater hat dann gesagt, okay, super, Italien, das machen wir jetzt, da fliegen wir hin zusammen. Und
nee, der hat nicht geflogen. Nur ich, meine Lehrerin, also Coach so.
Mhm.
Und der hat mich auch nach England, Royal Ballet Summer School war ich 2 in Prag war ich auch 2 in der Sommerschule, in Belarus, glaube ich sogar.
Mhm.
Also ich war schon öfters irgendwo in verschiedenen Orten und ich glaube, deswegen habe ich mit 10 dann Facebook auch gemacht, weil man wollte irgendwie mit Leuten so in Verbindung bleiben.
Aber alles noch als Hobby, also das war schon der Gedanke, das könnte ich wirklich professionell machen oder war das für dich eine Art Spaßspiel, ich probiere da mal was aus als Hobby?
Nee, mit 10, also habe ich schon jeden Tag in normaler Schule studiert, das war halt eine große Campus und von 2 bis 8 habe ich immer Ballett gehabt, also das war Ballett, pas de deux, modern, historisches Tanz, Rhetorik haben wir auch gemacht, national, lettisches Tanz, also das war schon ab 10 genau so, manchmal auch samstags, also wie...
Also nicht die klassische Kindheit, die man sich vielleicht vorstellt mit 10, dass man nach der Schule erstmal Hausaufgaben macht, dann geht man mit Freunden vielleicht noch raus auf den Spielplatz,
ja.
Sondern bei dir war bis um 20 Uhr Training.
Ja. Und dann heim und Hausarbeiten, aber um ehrlich zu sein... So viele Leute, wenn die das hören, die denken so, wow, okay, das ist so keine Kindheit. Aber das waren, also ich war wirklich eine glückliche Kind. Also ich habe alles gemacht, was ich wollte. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Also ich wollte prima Ballerina dann werden. Und das war meine Leidenschaft jeden Tag. Ich habe auch zu Hause in Lettland eine Rose gefunden, so getrocknete Rose, wo ich drin einen Wunsch geschrieben habe. Und das war genau so, dass ich einen Tag will ich prima Ballerina sein. Und das, ich war schon mega motiviert. Also ich habe viele Gedanken vorm Schlafen gemacht, morgens. Und
was hat dich ja so fasziniert am Tanzen, am Ballett?
Ich glaube, ich war nie der Mensch, der so viele Gedanken gemacht hat. Das hat mir irgendwie einfach Spaß gemacht, mich so zu bewegen, vielleicht auch ein bisschen zu acten auf die Bühne und so Rollen zu haben. Und ja, Bühne, das ist auch so wie in der Welt, wie wir... Gibt's Rollen, du musst die spielen, du kannst auch entscheiden manchmal, wie du die spielst. Und auch, das macht einfach mega viel Spaß mit Freunden auf die Bühne oder in der Schule, denn das ist etwas ganz Intimes auch. Mhm.
Und deine Eltern haben dich dabei immer unterstützt oder das auch gefördert oder dich da sogar auch mal ein Stück hingeschoben in die Richtung?
Ich glaube, die haben mich wirklich nie so geschoben, weil ich habe das auch danach meine Mutter gefragt, so, warum hast du mich im Ballett gegeben? So, hey, das ist so eine krasse Welt. Und die war so, nein, 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 das war deine Entscheidung. Ich habe so oft gefragt, bist du sicher? Weil ich habe auch Klavier gespielt und Violin und dann musste ich Entscheidung treffen, ob ich weiter mit Ballett oder mit Musik mache. Und das war wirklich auch ziemlich schwierige Entscheidung, weil ich habe geliebt Klavier spielen und das war wirklich auch so mein Welt. Aber wenn man etwas professionell machen will, dann muss man schon so irgendwie diese Entscheidung treffen. Und ja, also habe ich dann getroffen. Das war Ballett.
Und du warst also in Italien, hast dort gut abgeschnitten wahrscheinlich und irgendwann bist du in Deutschland gelandet. Wie ist es dazu gekommen?
Genau, mein Vater dann hat entschieden, es ist vielleicht schon der Zeit. Genau, das war oder Frankreich, Marseille oder München Ballettakademie. Da habe ich so Audition gemacht, gekommen, einfach Unterricht mit anderen in der Klasse, mit dem Lehrer. Und ich habe mich eigentlich von Anfang an wohl gefühlt, weil die Atmosphäre war nicht so anstrengend wie in Lettland, nicht so angespannt. Ich habe bemerkt, dass Leute atmen anders, also die sind einfach nicht so gestresst.
Verkrampft.
Genau,
oder?
Genau. Mhm. Ich erinnere, es war eigentlich ziemlich grau in München diese Woche, als ich kam und ich kann nicht sagen, dass ich fand so, boah, tolle Stadt oder so, aber ich war irgendwie bereit.
Da warst du immer noch 14?
Ja, und dann im Sommer habe ich 15 geworden.
Mhm.
Und genau, dann im September kam ich.
Aber da ging es dann um eine schulische Ausbildung, die ein paar Jahre geht, oder für was hast du dich dort beworben?
Das ist Teil von Hochschule für Musik und Theater München, Ballettakademie. Und eigentlich am Ende kriegt man Diploma, also Bachelor. Und deswegen muss ich jetzt 2 Studiengebühren zahlen, weil ich habe mit 17 diese Diplome bekommen. Und das zählt wie Bachelor. Und jetzt, wenn ich Kunst studiere, muss ich in Baden-Württemberg 2 Studiengebühren zahlen. Das finde ich so lustig, weil ich habe nie gedacht, dass das wird so hoch gezählt. Und eigentlich, wenn ich will, ich kann jetzt schon Master machen, weil, also in diesem Kunstbereich.
Weil du jetzt an der AK studierst, um das vorwegzunehmen.
Ja, genau.
Ja. Aber nochmal zurück, wie ist es als 14, dann 15-jähriges Mädchen, so weit weg von zu Hause, von Lettland, in einer großen Stadt, die man nicht kennt, mit Leuten, die man nicht kennt, eine Routine zu haben, die noch neu ist für dich?
Mhm. Ja, es war echt wunderschön eigentlich. Ich habe mich wirklich von Anfang an gefreut. Ich glaube, ich habe immer schon Freunde gehabt in Lettland, aber ich fühle mich auch sehr gut alleine. Und ich habe, um ehrlich zu sein, meine Familie einfach nicht vermisst, weil ich war so begeistert mit Sachen, die hier rum waren. Ich war so, boah, das, und ich liebe auch englische Sprache und dann fand ich das auch so cool, jeden Tag auf Englisch zu sprechen und so. Jeden Tag, wir chillen immer so mega international. Einen Tag kochen wir italienisches Essen in Wohnheim, einen Tag etwas anders und das ist einfach so schön und ich habe mich da total so nicht verloren, also dived in und Ich erinnere, viele von meinen Freunden haben auch so geweint und Familie vermisst und so Italiener, weil die sind auch sehr nah an Familie. Und dann, ich habe das wirklich nicht verstanden. Ich war so, Leute, so, hä, wir sind so alleine, es ist so mega geil hier und so. Ja, jetzt kann ich das irgendwie besser verstehen.
Warst du da die Jüngste oder waren da viele 14, 15-Jährige?
Ja, ich war schon eine von dem, meine beste Freundin war jünger als ich ein paar Monate, aber sonst, ja.
Also weil klassische Ausbildung damit 14 quasi beginnen, um mit nicht mal 18 den Bachelor zu haben, ist ja auch sehr früh.
Mhm. Ja. Ja, deswegen, ich habe auch nicht gedacht, das ist, weil für mich, das war so Ballettakademie. Und in Lettland gibt es auch, ich habe diese 5 Jahre gemacht und dann gibt es 3 letzte Jahre in der Schule, so wo man in Theater geht. Aber hier irgendwie zählt das, das ist noch altes System, ich glaube, zählt das wie wirklich eine Hochschule, so Uni.
Mhm. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Ballettalltag, damit wir uns das besser vorstellen können. Oh. Was macht man da den ganzen Tag? Wann steht man auf? Was passiert danach? Wie wird trainiert? Wie sind die Lehrer?
Boah, so viel. Also in Lettland würde ich dann zuerst in normale Schule gehen. Dann Unterrichte bis 2 haben normalerweise. Um 1 oder 12, das war in einem großen Campus, würden wir eine kleine Pause schnell schon Ballettsachen anziehen. Und dann zum Beispiel, wenn Mathe letzte Stunde war, haben wir schon angefangen, so ein bisschen zu stretchen.
während der Wurzelrechnung noch mal kurz gedehnt.
Ich glaube so. Aber Lehrer waren schon gewöhnt, weil das war so, in meiner Klasse waren Musiker und Tänzer. Und wir alle haben zusammen studiert, normale Schule. Dann kann man schon ein bisschen so anfangen, so ein bisschen dehnen, nicht zu viel auch. Und dann haben wir so 30 Minuten vor Training, vor Unterricht und dann jeder macht auch eigene Sache oder manchmal hat man keinen Bock und chillt, nur redet und so oder geht in Kantine, holt Süßigkeiten. Das haben wir auch so ständig gemacht, genau vor der Unterricht. Und ich glaube, das ist, was ich bemerkt habe in Deutschland, es war viel einfacher, Leute zu treffen und Freundschaften zu aufbauen.
Das finde ich erstaunlich, weil das sagt man den Deutschen nicht unbedingt nach, dass wir die Offensten sind, die direkt einen ins Herz schließen.
Wahrscheinlich, weil die Schule war so international und ich glaube, da waren eigentlich nur 3 oder so 2
das
Deutsche.
Das würde es erklären.
Aber genau, in Lettland gibt es so viel Konkurrenz, ich glaube, so wie in Russland, in diesem Ballettwelt, das ist noch ein bisschen altmodisch und du hast immer dieses Neid. Und ach, die hat diese Rolle bekommen, auch schon mit so 11 oder 12. Und das habe ich wirklich damals nicht verstanden, weil man hat Freunde und dann irgendwie man verliert Freunde, weil du hast irgendwelche Rolle bekommen und dann Leute fangen zu sagen, ah, deine Eltern haben gezahlt für diese Rolle. Also so eine Dummheit einfach. Und man fühlt sich so einsam. Und als ich schon in München gearbeitet im Theater habe, hat meine Mutter mir einen Kontakt zu einem Mädchen in der Schule gegeben in Lettland. Und die hat mir erzählt, und das war genau so. So, ich habe gedacht, vielleicht nach 7 Jahren hat das gewechselt. Und das war wirklich genau so, dass Mädchen weinen im Klo, so irgendwie, weil es zu anstrengend ist. Und Lehrer sind mega gemein oder die sagen einfach so wirklich gemeine Sachen im Gesicht, so du dumme Sau und so. Und wir müssen das jeden Tag einfach so
ertragen.
Okay, ja, also gibt es wirklich krasse Lehrer und ich glaube, jetzt sind wir die Generation, die das ändern kann, weil wir haben bemerkt, wir wollen nicht so sein als Lehrer. Und unsere Lehrer, ich glaube, waren genauso gedrückt, aber die waren so programmiert, die haben das nicht gecheckt und die spielen weiter dieses Spiel drücken und weil die wissen vielleicht nicht, wie man anders macht.
Ja. Aber das hast du in München nicht so erlebt wie in Lettland oder war es in München letzten Endes auch diese strengen Regeln und strenges
Unterrichten? Es gehört schon zum Ballett, es ist diese Struktur, aber das bedeutet nicht, dass man muss gemein sein. Man kann das alles auch okay sagen, aber klar, das ist halt, niemand wird mega nett, so extrem nett sein, so bitteschön, kannst du jetzt für mich tanzen.
Also, aber warum nicht? Also warum geht das nicht? Oder hast du das Gefühl, dass Ballett geht nur mit einer gewissen Strenge?
Nee, ich glaube, das, wie gesagt, das kann man auch nett auch sagen, aber das muss schon auch so diese Ebene sein, so okay, jetzt nochmals bitte. Ich glaube, weil das motiviert dich auch. Und dann, wenn es so zu nett, dann bitteschön, so, dann verliert es diese, ich weiß, dieses Feuer vielleicht, dieser Ernst. Ja. Ja, vielleicht das auch, weil dann kommt man in diesen Modus und du bist da im Studio und du hast Coach vor dir und dann übst du und die sagen, ja, das nochmals und das. Und das ist auch schön, wenn es wird so intens, so leidenschaftlich. Ich glaube, das ist so wie mit Liebe. Man kann auch so diese Leidenschaft haben und vielleicht gemein, aber nicht
zu verletzlich.
Genau, ja. Genau, das Spiel.
Und war dir das nicht damals auch schon sehr viel? Also dieses, du musstest ja trotzdem in die Schule gehen auch und normalen Unterricht haben und dann noch tanzen und das als Teenager, wo man irgendwie eigentlich am liebsten vielleicht mittags ins Freibad gehen will die ganze Zeit.
Ich glaube, ich habe einfach nie gewusst, wie ist es anders zu leben und deswegen habe ich wirklich nie Gedanken gemacht, so oh, arme ich oder so oder ich will gerne. Das hat angefangen dann später mit Uni-Leben, als ich dann sofort in Theater reingekommen bin, dann irgendwie das, boah, ich habe noch nie so diese Uni-Erlebnis gehabt im Leben. Und ich arbeite jetzt wieder und ich bin so 19 oder 20 und dann so, das irgendwie, wo ist es denn? Wie hole ich das jetzt zurück oder so?
Und du hast in München dann nach deiner Ausbildung auch gleich eine Anstellung bekommen?
Genau, ich habe Vortanzen gemacht. Wir waren in Amsterdam, klar. Ich glaube, jeder will da arbeiten. Das ist auch sehr gute Theater. Sie haben sehr schöne Rap und...
Was heißt das?
Repertoire. Sorry, so Slang. Repertoire, genau.
Und warum Amsterdam? Ist das ein renommiertes Theater?
Ja, Head National Ballet, also die haben wirklich starke Tänze. Die sind auch öfter sehr, sehr groß. Und wir waren alle eigentlich so normal, aber die wollen schon Mädchen über 1,72 Meter, glaube ich manchmal. Weil jeder Theater hat irgendwie schon so Bodytypes oder man weiß das oder man sieht das, wenn man Vortanzen macht und so, wow, okay, vielleicht passe ich hier nicht rein, weil man macht oder Public Auditions, wo viele Leute kommen oder Private, wo du bist alleine oder vielleicht noch jemand und du machst Unterricht mit die ganze Kompanie und da kannst du wirklich sofort merken, ob du passt oder nicht oder so vom Gefühl auch und das ist auch sehr, sehr spannend, das zu erleben und zu sehen, so okay, das hätte ich in Schottland. Ich habe sofort bemerkt, dass Frauen waren so sportliche, die haben einen anderen Bodytype gehabt und bei mir, ich bin manchmal so klassische Ballerina und das würde einfach nicht so gut reinpassen dann. Mhm. Und das war auch so.
Also Amsterdam hast du gemerkt, passt nicht.
Schottland. Nee, da habe ich keinen Job bekommen und wir waren zu viert, glaube ich, damals all zusammen. Man kriegt Nummern, das ist so wie ja, so Audition, du kommst rein, du musst deinen Namen alles schreiben und vorher, um auf diese Audition überhaupt reinzukommen, musst du auch Videos schicken, Fotos schicken, deine CV und alles und dann kommt so die erste Cut, dann entscheiden die, oder kommst du oder nicht, dann kannst du vielleicht kommen. Dann machst du Unterricht, am Anfang nur an der Bar, also wir haben so eine Stange. Dann nach dieser Stange sagen die Nummer 1, 2, 17 bleibt, alle anderen Dankeschön. Dann kommt Mitte, dann machen wir Mitte, wieder das Gleiche.
Was heißt Mitte?
Dann sind wir ohne Stange in der Mitte und dann drehen wir und machen auch so...
Aber er gibt, also der Choreograf steht davor und sagt, ihr macht jetzt bitte das, das, das.
Genau.
Ohne und Bitte wahrscheinlich.
Ohne, ja, nee, schon so. Bei Vortanzen ist es dann immer nett. Und genau, dann machen wir das. Dann zweiter Cut oder dritter so. Dann machen wir Sprünge, dann springen wir. Wieder Cut. Dann Spitzenschulmädchen. Wieder Cut. Dann Pas de Deux manchmal mit Partner zusammen oder Repertoire sozusagen. Cut. Und dann modern. Cut. Und dann am Ende mal schauen, wie viel bleibt. Und dann
wie lang geht so ein Tag?
Cut. Ja, manchmal wirklich von 9 bis 22 Uhr.
Oh mein Gott.
Kann auch sein. Also in ja, das kann wirklich lang dauern.
Krasse Belastung auch, ja. Und nach dieser ganzen Tour sozusagen durch halb Europa bist du dann aber wieder in München gelandet und hast da deinen Job gekriegt. Wie alt warst du dann da?
Ja, ich bin dann im Sommer 18 geworden und der Direktor Ivan Lischka, der hat auch öfters geguckt, unsere Konzerten, Matinee heißt es, von Heinz Bosso Stiftung. Genau, da haben wir auch getanzt, einmal oder zweimal im Jahr im großen Theater in der Staatsoper, in der Bayerischen Staatsoper. Und da hat er auch immer mitgeguckt und der hat wirklich in mein Talent geglaubt oder in mich geglaubt. Und das hat mir dann diese Vertrauen gegeben, weil ich habe mit ihm gearbeitet in Junior Company und dann in Hauptkompanie zusammen. Der war wirklich für mich so wie zweiter Vater und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich könnte dieses Ballettleben mit ihm so erleben im Theater, weil ich finde, das war wirklich eine von letzten Theaters, wo diese Atmosphäre in so eine große Gruppe, mit so einem großen Ensemble, wie eine große Familie. Und klar, da gibt es keinen perfekten Boss. Klar, jemand hat Probleme, für jemanden ist gut, für jemanden ist schlecht. Aber wenn wir treffen, Leute, die da gearbeitet haben, das war schon so schöne Zeiten. Wir waren wirklich da füreinander und wir haben schöne Sachen getanzt und haben uns wirklich wohl gefühlt miteinander.
Was habt ihr für Dinge getanzt? Also hattet ihr dann so ganz klassisch Spielpläne von Februar bis März wird das und das Stück gespielt und da warst du dann jeden Abend auf der Bühne? Oder wie kann man sich dieses Leben als angestellte Ballerina dann vorstellen?
Jeden Monat ist anders, aber zum Beispiel im März oder April, ich glaube, haben wir gehabt Ballettwoche, musste es sein. Einmal war es fast Ballettmonat und wir haben wirklich fast jeden Tag ein neues Stück getanzt. Und da kann man schon vorstellen, wenn Leute irgendwie Verletzungen haben, jemand geht weg und dann jemand Neues kommt und das ist schon so chaotisch, weil wir haben nicht genug Leute und Besetzung. Und ich glaube, das ist manchmal das Spannende. Wenn jemand sich verletzt, klar, da gibt es so 1, 2, 3, 4, 5, aber manchmal erwartest du das nicht und dann musst du reinspringen. Oder jemand hat angerufen, okay, ich bin krank, ich kann heute nicht kommen. Und dann sofort so, okay, wer kann reinspringen und so das schnell zu basteln. Dann gehst du auf die Bühne und so, das hat oft das passiert auch. Und das finde ich auch spannend. Es ist schon so extrem Stress dann, weil du hast nicht genug geübt, geprobt und du bist da und du musst irgendwie auch, du darfst es nicht zeigen, das ist dein erstes Mal in dieser Rolle. Aber das gehört auch dazu, also wir wissen auch, das passiert. Genau, aber wir haben klassische, moderne Sachen getanzt und deswegen fand ich wirklich Repertoire in München sehr, sehr wide.
Verdient man da okay als junge Balletttänzerin?
Ja, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wann wieder werde ich so viel verdienen wie damals mit 18. Ja, also eigentlich ist es nicht so viel. So, am Anfang ist es 1600, glaube ich, und dann steigst du auf und dann bist du bei so 2400, wenn du auch mehr tanzt. Und wenn man denkt, dass man arbeitet, manchmal 2 Wochen in der Pause und dann wirklich von 10 bis, keine Ahnung, manchmal auch 23 Uhr. Man hat Pause in der Mitte, wenn man Vorstellungen hat, aber sowieso schon krasse Stunden. Ich glaube, wenn man Gastro arbeitet, genauso viel und dann zählt die Stunden, dann wirst du schon mehr verdienen.
Aber du hast auch eine Arbeitswoche von Montag bis Sonntag, oder hast du...
Montag bis Samstag normalerweise, aber manchmal gibt es am Sonntag Vorstellungs und dann am Montag geben die frei, aber wenn du Solo hast, dann Montag ist nicht frei oder dann musst du halt was üben.
Weil du quasi zu wichtig bist für den Part, den dann kein anderer übernehmen kann.
Oder ja, du musst halt das üben, das ist der Zeit, wo man das üben kann und das muss man üben und genau.
Und irgendwann bist du ja dann auch in Stuttgart gelandet. Wie ist das passiert?
Ja, lustigerweise. Dann der Intendant hat sich gewechselt. Da habe ich schon bemerkt, dass okay, ich will nicht mehr im Theater bleiben. Ich habe schon Gedanken in Junior Company gemacht. Damals habe ich gedacht, vielleicht mache ich etwas so wie Business und Management und habe angefangen, so Harvard Magazine zu lesen oder keine Ahnung. Ich war immer sehr motiviert. Ich in diesem normalen Leben, so Office und so das und das. Das war für mich so speziell vielleicht, wie für Leute Theater leben, weil wenn man nur Theater kennt und denkt, das ist die Normalität, man guckt dann Videos, wie wenn Leute gehen und arbeiten am Tisch im Büro und so und wie seriös es ist und so. Das war irgendwie auch für mich so wie Film und ich fand das spannend und dann schon in Junior Company habe ich auch in Abercrombie und Fitch gearbeitet.
Deswegen, in München?
In München, genau, als es noch geöffnet hat. Und deswegen, das war auch so manchmal 14 Stunden am Tag, habe ich am Anfang im Ballett gearbeitet und dann da im Laden.
Was macht das mit dem Körper, wenn du, seitdem du kleines Kind warst, jeden Tag quasi Training hattest und abends auf der Bühne standest? Was für Blessuren trägt man da mit sich?
Ich weiß nicht, ich fühle mich fit jetzt, aber ich glaube, man muss sich schon gut ernähren, aber wahrscheinlich genau dann habe ich mich am schlimmsten ernährt, weil klar, in Lettland habe ich immer gut gegessen, in Kantine vielleicht habe ich Süßigkeiten gekauft, aber damals kam ich dann mit 15, 16 allein, ich könnte für Frühstück Sachertorte essen, habe ich auch. Ich habe gekauft immer in so Karstadt so eine kleine Torte und dann jeden Morgen so eine Viertel oder so weiße Brot mit Nutella und Kakao und so. Eigentlich, ich glaube, ich habe wirklich nicht so viel Obst und Gemüse gegessen. Jetzt verstehe ich überhaupt, wie Körper funktioniert und so. Warum brauche ich das? Aber
das wurde einem da aber auch nicht gezeigt oder beigebracht.
Genau. Das finde ich sehr, sehr wichtig, was wir ändern müssen, auch in die ganze Ballettschule-System, auch in Lettland. Die müssen uns zeigen, wie wir atmen sollen. Das ist auch das Schlimmste. So Atmen, Essen, Ernährung, Gedanken, auch so healthy stretching und nicht immer so diese Ballett, so gefährliche Sachen für Körper, was man macht.
Also nicht Hauptsache Spagat können, genau, sondern wie komme ich da gesund hin?
Genau. Das ist wirklich, also ich hoffe und ich bin mir sicher, dass die neue Generation von Choreografen und Lehrer wird auf diese Sachen aufpassen, weil das gehört einfach dazu. Und das fand ich so schade, dass mit 20 haben wir nur angefangen zu verstehen, wie soll man denn richtig atmen vielleicht, was hilft dir überhaupt beim Tanzen, und dann mit 15 bist du gestresst, machst so Prüfungen und ständig atmest nur von oben, weil man darf eigentlich nicht zeigen, dass man atmet mit dem Bauch, deswegen man muss immer so von oben atmen, so ganz kurz und immer so lachen, wenn man tanzt und so und nicht zeigen, dass du
angestrengt bist oder?
Angestrengt, dass du überhaupt atmest, also das muss so leicht sein und nur jetzt, also seit 3-4 Jahren, glaube ich, habe ich mich so tiefer beschäftigt und bemerke so manchmal merke ich so, wenn ich sitze irgendwo so, boah, ich atme falsch, so total von oben, so okay, ich muss beruhigen, so wieder Bauch atmen. Weil das ist so wichtig mit Oxygen, wenn man auf die Bühne ist auch, dann ist der einfach schwindelig. Weil du,
ja, du hast wenig Oxygen, genau, wenn du da Sprünge machst, genau, 2 Stunden lang.
Ja.
Okay, das heißt aber, das war ein Punkt, der dir nicht gut gefallen hat und der in München dir auch vielleicht nicht gefallen hat und du deshalb auch nach Stuttgart bist? Oder wie kam der Wechsel?
Genau, also ich habe schon gewusst, dass ich werde nicht für immer tanzen, weil ich war einfach neugieriger Mensch und ich wollte so viel machen im Leben und so viel und auch Zeit für mich selbst zu haben. Egal, ob das ist jetzt Lesen oder einfach, genau wie gesagt, mit Freunden zu treffen und irgendwie freier Leben. Und das war auch ein großer Grund. Aber ich habe nicht gewusst, überhaupt, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Leben Ballett getanzt und damals habe ich auch Deutsch so okay gesprochen, aber nicht so, ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache weiter vortanzen und suche noch einen Job, ein Theater, Ballett und dann vielleicht wird irgendwie weitergehen. Und dann habe ich nach Stuttgart gekommen, weil ich habe Vortanzen hier gemacht und das hat irgendwie ziemlich letzten Moment funktioniert, im April, das ist schon ziemlich spät, weil Saison fängt im September normalerweise und man macht dann Vortanzen im Januar, Februar, so März, April ist irgendwie schon so ziemlich spät eigentlich und ich habe Private gemacht, also ich war mit Leuten von Theater ja, das hat irgendwie ziemlich schnell geklappt. Ich erinnere, ich habe meinen Vater dann angerufen und gesagt so, hey, ich glaube, ich habe einen Job hier bekommen. Und seine erste Frage war, und gibt es hier einen Flughafen oder wie kann ich denn zu dir kommen? Ich war so, oh Gott, ist es schon nett. Aber ich wollte einfach, dass er sagt so, gratuliere oder so. Aber das war so zuerst so, gibt es da Flughafen? So Standard-Vater-Frage irgendwie. So, ja, okay. Ja.
Das heißt, aber er hat sich dann in die nächste Maschine gesetzt, um dich dann zu beglückwünschen?
Ich glaube, mein Vater kann nicht so gut Emotionen zeigen. Deswegen sagt er etwas, anstatt so, gut gemacht, boah, ich bin froh für dich, dann so, gibt's hier einen Flughafen. Das ist so voll random. Aber ich weiß mit der Zeit jetzt, ich kenne meinen Vater besser, ich weiß, dass er kann manchmal diese Sachen einfach nicht so sagen wie hier, wie ich gewöhnt bin mit meinen Freunden, wenn wir immer so stolz aufeinander sind, so, oh, ich liebe dich oder so. Das ist noch alte Mentalität und Leute sind anders. Die zeigen diese Emotionen nicht so schnell oder die sind sehr rücksichtig. Aber er war sehr glücklich, weil er liebt Autos und wir waren hier im Daimler-Museum. Ich war mit meinem Vater im BMW-Museum. Ich war in Ingolstadt im Audi-Museum. Also wir waren zusammen mit ihm in vielen Museums. Und wir waren in Stuttgart, bevor ich einen Job bekommen habe, als ich noch in der Schule war oder in Junior Company. Wir haben mit Auto von München nach Stuttgart gekommen und hier im Theater ein Stück gesehen, dann waren wir im Museums und deswegen fand ich das ziemlich lustig, dass am Ende habe ich hier auch gelandet, wo ich schon mal mit meinem Vater gereist habe, aber nie gedacht, dass das, ja.
Also deinem Vater war es dir schon auch immer wichtig, wo du dann landest oder wo du dann einen Job bekommst und dass es dann auch irgendwie ein guter Job ist oder eine gute Stadt ist?
Klar, die machen Sorgen. Manchmal, er sagt das einfach nicht und dann habe ich das durch meine Oma gekriegt, weil meine Oma sagt mir das, oh Vater, dein Vater macht Sorgen. Ich war so, ey, warum sagt er mir das nicht? Wie soll ich das wissen, wenn er mir das nicht sagt? Ich glaube, das ist jetzt mit Zeit viel besser geworden, dass er versteht auch, dass ich bin alt genug, um Entscheidungen zu treffen und auch richtige Entscheidungen für mich, die vielleicht für ihn falsch sehen können. Und jetzt traut er besser, dass, okay, egal was ich mache, das wird irgendwie klappen. Und ich glaube, am Anfang, das war immer so, boah, so, du weißt gar nichts von dem Leben, so ein bisschen skeptisch. Das hat mir ja vielleicht schon auch so wehgetan.
Mhm. Jetzt arbeitest du ja nicht mehr am Ballett, du studierst hier in Stuttgart, bist auch Musikerin, DJin, Sängerin. Was sagt dein Vater? Ist der da einverstanden? Ist er ein bisschen enttäuscht?
Ich erinnere, als ich das ihm gesagt habe, also ich habe schon im Theater gekündigt und dann war ich in Lettland und wir saßen auf dem Couch. Ich habe irgendwie Film geguckt und dann hat mein Vater im Bademantel in die Küche gekommen und dann hat er neben mir auf dem Couch gesetzt und dann haben wir über diese Themen geredet und ich habe gesagt so, hey, ich will einfach glücklich sein. Und der hat mich angeguckt und gesagt, das ist doch kein Ziel. Und ich hatte so Tears in my eyes. So, ich will einfach alles machen, was ich will und glücklich sein damit. Also mir ist egal, wie hoch man kommt an der Stelle. Wenn man am Ende dann nicht glücklich ist oder diese Pressure hat, wahrscheinlich weil ich habe gewusst, wie es ist im Theater und dieses Druck zu haben, das bringt dann gar nichts, wenn du so hoch an der Stelle bist, aber am Ende nicht zufrieden mit dir selbst. Und das war dann das Wichtigste für mich, dass egal, was ich mache, ich will genießen den Weg und nicht nur der Punkt, wohin ich will. Und dann, wenn ich da werde, dann wird es gut. Hm. So halt diese ganze Prozess.
Was für ein Ziel hätte er sich denn für dich gewünscht? Wenn
ja, prima. Ist? Ich glaube, prima Ballerina. Also was ich mir dann auch gewünscht habe. Weil das ist auch ein bisschen lettische oder russische Sache, wo man Eltern treffen einander und dann so, oh, meine Tochter tanzt in Bayerischen Staatstheater, ach, meine ist Ärztin. Das ist so ein bisschen so wie...
Dieses Angeben mit den Kindern.
Ja, das ist so, wie mit Schmuck manchmal umgeht. Ich glaube, so ein bisschen Teil von russischer Mentalität.
Hast du sehr viel Mut gebraucht, um das dort zu beenden und auch deinem Vater zu sagen, hör zu, ich bin mir jetzt gerade im Moment am wichtigsten, völlig zu Recht natürlich, und möchte jetzt glücklich werden und breche den Weg ab.
Ja, ich glaube, das war schon sehr, sehr schwierig und ich glaube, ich würde das nicht schaffen, dieser ganze Weg ohne meine Freunde hier, weil meine ganze Familie hat das einfach nicht verstanden. Die haben gesagt so, ey, du dummes Mädchen, du hast deine Karriere aufgebaut, was machst du jetzt überhaupt, was willst du jetzt machen, du hast keine Ausbildung. Meine Schwester hat auch so Management studiert und irgendwie, da haben die mich schon als Weak Point gesehen und so, okay, ich kann nur tanzen, ich bin die Tänzerin, so. Okay. Please come down from your throat. Und hier meine Freunde haben immer geglaubt. Also ich habe dann angefangen, mich mit Musik zu beschäftigen oder mit Kunstakademie und die haben mir immer gesagt, so, du schaffst es, ja, das ist wow, toll, mach das weiter. Und ich habe so viel Liebe von meinen Freunden bekommen. Und klar, weil ich mit 15 hier gekommen habe, das ist auch für mich, Freunde spielen eine sehr große Rolle. Das ist genauso wie Familie und es ist auch sehr schwierig für mich zu sagen, dass nur meine Familie ist höher als meine andere Freunde. Ich liebe die wirklich alle so sehr und es fehlt mir immer so schwierig, nur so zu sagen, nein, das ist meine Familie und das ist meine Freunde. Ich kann das irgendwie überhaupt nicht mehr so auseinandersetzen.
Ja. Spricht ja für deine Freunde, wenn sie dir so eine Heimat hier gegeben haben.
Oh ja, ja. Ich bin wirklich die glücklichste Mensch mit meinen Freunden. Die sind immer für mich da und diese Beziehung von Geben und Nehmen, das ist ganz wichtig und gehört auch dazu.
Gab es denn diesen einen Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht's mit Ballett, jetzt reicht's mit den Theatern, ich will da raus, ich bin mir sicher, ich will was anderes machen. Gab es da irgendwie so einen auslösenden Moment?
Ich glaube, das hat so langsam aufeinander gekommen, körperlich auch. Ich mag zum Beispiel Yoga und alle andere sportliche Sachen, aber man ist so erschöpft am Ende des Tages und du wirst jetzt keine Yoga machen am Ende. Du hast schon 8 Stunden mit deinem Körper getanzt und genau, das hat so irgendwie langsam aufgebaut, so keine Zeit für mich selbst und dieser Stress und immer so Spitzenschuhe auch, tun wir und
wie sehen deine Zehen aus?
Eigentlich nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich habe nur so ein bisschen hier so Hallux, aber sonst eigentlich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe nichts zu kaputt gemacht. Aber so. Auch so die Gespräche, was manchmal im Theater hat. So, man kommt mit dem Punkt, so, man spricht dann immer nur über Theater und so, ach, mein Physio und bla bla und so. Man bindet Connections mit Gossips. Ich wollte einfach normale Gespräche haben und nicht immer über Ballett und über gleiche Sachen.
Dann war es so eine Art Neugier auch auf alles, was da noch so alles draußen sein könnte.
Genau. Ich glaube, dass auch, dass wir waren in Singapur auf Tournee. Dann haben wir zurückgekommen und ich habe schon angefangen, ein bisschen Hüftschmerzen zu haben. Aber ich habe auch irgendwie gewusst, dass wahrscheinlich das ist auch ein bisschen von meinem Kopf zusammen. Weil ich bin auch der Mensch, der macht das weiter und weiter und weiter. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, warum? Das macht doch keinen Sinn jetzt, 6 Monate jetzt, weil dann Saison ist zu Ende, das irgendwie zu schaffen. Auch wenn ich jetzt keinen Spaß habe, ich bin immer nicht da mit meinem Kopf. Ich habe schlechte Gedanken, wenn ich da bin. Ich bin immer so unter Druck. Oder du denkst so, boah, irgendwie, da gibt es so viele wichtigere Sachen, was man jetzt machen kann und nicht deine Tondue-Plié, so diese Sachen, wir nehmen das so ernst und dann stehst du da und machst das alles und im Kopf, ich war so, boah, das
macht also du hast auch Sinn. So eine Aversion entwickelt gegen diese Ballettgeschichte?
Ja, ich habe dieses Leidenschaft verloren, was ich als Kind hätte und ich glaube, das hat mir dann mega weh getan. Das ist genauso wie mit Beziehung. Du bist mit jemandem zusammen, verliebt und dann geht er auseinander und das tut weh und dann braucht er auch Zeit. Deswegen habe ich auch ziemlich lange auch gebraucht, bis ich wieder zurück mit Tanz was gemacht habe, ob das so Musikvideos ist oder etwas anders, weil das war einfach zu viele Emotionen und das ist so wie raus von Beziehung zu kommen, so Liebe deines Lebens. Und
ja, mit der hast du ja mehr als die Hälfte deines Lebens verbracht, mit dieser Ballettliebe.
Genau.
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du dich jetzt nicht auf eine bestimmte Sache nur konzentrieren möchtest, sondern so ganz viel verschiedene Sachen gerne machst, gleichzeitig machst und dich für so viel unterschiedliche Themen interessierst?
Ja, weil ich glaube, mehr Bücher man liest, mehr man sich beschäftigt, irgendwie man merkt, das ist irgendwie alles eins am Ende. Und das gehört immer dazu. So Tanz und dann kommt Musik, komponieren und oder auflegen, also diese Musik zu teilen und Videos zu schneiden, so dieses Gefühl zu geben von die ganze Atmosphäre, Videos, Kurzfilme, keine Ahnung, das wächst zusammen und weiter und weiter und weiter und dann alles wird eins, deswegen irgendwie ich separiere das auch nicht voneinander.
Ich kann mir vorstellen, so viele verschiedene Sachen, wie du jetzt ja auch machst, wie du gerade gesagt hast, auflegen und Tanzen und Musikvideos, das ist für Leute, die dir nahestehen, vielleicht schon gar nicht so einfach zu erfassen, für was du dich alles interessierst. Noch schwieriger vielleicht für deine Familie oder für deinen Vater. Kannst du dem vermitteln, was du machst und für was du dich begeistern kannst?
Ja, manchmal ist es echt schwierig. So, meine Mutter sagt so, wenn ich etwas Elektronisches schicke, die sagt sofort, ja, du weißt, ich verstehe das nicht. So, also okay, aber die sagt, schickst sowieso, also ich höre das mal an. Aber wahrscheinlich würde ich das nicht verstehen. Oder mit Crowdfunding habe ich dir das auch geschickt und die war auch so voll verloren. So, ich weiß nicht, was ist das überhaupt? Also manchmal, das ist einfach total andere Welt. Auch so Frauenbild, was man hier in Deutschland hat, dass wir können so uns irgendwie total anders anziehen und ohne Make-up rausgehen, irgendwie auch so ein bisschen männlich zu sein. Ich glaube, das kommt jetzt auch nach Lettland, aber ganz am Anfang, das hat wirklich auch meine Familie erschrocken, so, wow, du bist keine Lady mehr, so, hey, wie kannst du so, du siehst wie Obdachlose, ich habe mit meiner so Lederjacke gekommen, so von so Secondhand-Laden, so, keine Ahnung, XL wahrscheinlich, so mega groß und ich habe mich mega wohl gefühlt und alle haben wirklich gelacht, also mein Vater hat auch gelacht, so, hey, du, mein kleiner Bruder auch und so die ganze Familie, also, hey, ich glaube, so die ganze Point von Fashion ist, man muss sich wohlfühlen und das, warum muss man denn so andere auslachen und auch so Familie? Und ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, was ich manchmal nicht verstehe. Also ich verstehe von der Mentalität und wie Leute programmiert sind und warum die haben dieses Angst oder warum reagieren die auf sowas. Ich finde das schon schade, wenn das kommt von Familie. Aber jetzt nehme ich das auch nicht so ernst. Mhm. Also deswegen sind die manchmal auch so skeptisch mit manchen Sachen oder egal, ich habe auch nach Indien geflogen, dann Yoga gemacht und mit meinem damaligen Ex-Freund und mein Vater hat mir gesagt, auf dem Weg zum Flughafen, so nach einer Reise kannst du jetzt wieder zurück auf die Erde kommen. So halt, dass ich bin immer irgendwo mit meinen Gedanken im Clouds und so immer beim Fliegen und die haben gedacht, dass ich bin immer so eine Künstlerin, aber ich nehme nichts zu ernst. Ich bin so ein bisschen lalala in so Lala Land, aber eigentlich, ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie ich mein Leben leben will und was mir wichtig ist. Ich war einfach, ich glaube, nicht Standard, nicht in diese Struktur. Weil klar, mein Vater reist auch sehr gerne, meine Mutter auch, aber das ist so, die reisen, aber dann kommen die immer zurück. Das ist Heimat, das ist Lettland, also auch die Sprache. Und ich merke jetzt auch nach 11 Jahren hier, also ich spreche ständig Deutsch und Englisch, aber Russisch nur so mit meiner Mutter, ich telefoniere und das macht ihnen auch schon ein bisschen Angst, wenn ich so manche Worte vergisst oder die kommen halt nicht so schnell im Kopf. Und ich glaube, das spielt große Rolle, weil die ganze Mentalität ist einfach total ja, anders hier.
Aber hast du jetzt das Gefühl, dass du schon mehr das machen kannst, was du machen möchtest, ohne dass da ein Druck von deiner Familie da ist? Also sie verstehen es vielleicht nicht immer alles, was du machst, aber sie lassen dich machen oder haben sie immer noch Einfluss auf dich und versuchen dich auch ein bisschen zu steuern?
Ich glaube, ich habe wirklich wunderschöne Familie und ich kann so viel von denen lernen, von allen wirklich. Mein Vater hat so viel im Leben geschafft und der ist auch so ein Künstler, auch wenn er Finanzsachen macht, aber er ist einfach Künstler des Lebens oder wie sagt man, keine Ahnung und so. Ich habe wirklich so viel Respekt für ihn. Ich glaube, das tut ihm manchmal einfach weh, wenn ich höre auf seine Empfehlungen nicht und ich bin so ein bisschen rebellisch. jetzt bin ich kein Teenie und jetzt weiß ich auch, okay, ich höre ihm zu Ende und vielleicht bringt es mich auch weiter. Als Kind sagst du, ja, ich weiß es besser, so Standard. So. Jetzt merke ich auch, mit meiner Mutter habe ich auch vorher mich nicht so gut verstanden, weil mit 11, genau, meine Eltern haben sich geschieden. Und dann habe ich irgendwie meine Mutter ein bisschen so wie Victim gesehen und habe gedacht, dass so will ich nicht sein. Und jetzt finde ich eigentlich das sehr schön, dass das war wahrscheinlich eine von meinen großen Motivationen in meinem Leben, dass ich will nicht so am Ende landen, wenn ich Mann habe und dann leben wir zusammen 22 Jahre wie meine Mutter. Die haben 2 Kinder gehabt und dann, das hat auseinandergegangen und man fühlt sich so verloren, man fühlt sich so runter, du weißt wirklich nichts, wohin du willst. Und ich habe meine Mutter in diesem Zustand gesehen und dann habe ich gedacht, so erstens, ich will mein Leben ohne Mann aufbauen und nicht, dass wenn ich dann am Ende die Beziehung kaputt geht, wer bin ich, was will ich. Ich glaube, das hat mir auch manchmal Angst gehabt. Das war so eine große Motivation, wirklich so. Ich will nicht wie meine Mutter sein. Aber jetzt verstehe ich diesen ganzen Prozess und ich kann auch mit meiner Mutter über diese Themen reden. Und ich bin wirklich so dankbar. Das hat alles so passiert. Und ich habe jetzt 2 wunderschöne Halbbrüder und meine Mutter hat jetzt 9 Freunde gefunden. Also es ist wirklich am Ende schön zusammengekommen. Es hat mich viel stärker gemacht und ich glaube auch meine Beziehung mit meiner Mutter, was am Anfang war so kaputt einfach wegen diesem Drama, so, ist jetzt auf sehr, sehr, sehr schöne Ebene und egal, ob die ganz weit weg von mir ist, so wie jetzt in Lettland, aber ich weiß, dass ich liebe die liebt mich. Ich kann jetzt das auch sagen. Vorher könnte ich das auch nicht sagen. So, boah, ich kann meiner Mutter das nicht im Gesicht sagen. Und jetzt so irgendwie, das ist so eine von den Sachen, wo ich kann wirklich stolz auf mich selbst sein. Ich habe das geschafft, diese Mutterliebe zu akzeptieren und die zu geben und raus von diesem, ja, so, ich will nicht so wie du sein. So immer.
Also hat euch die Distanz eigentlich näher gebracht am Ende, dass du so früh von daheim weg bist und hier gelebt hast. Jetzt seid ihr eigentlich closer als davor.
Genau.
Jetzt sehe ich gerade, wenn man da aus dem Fenster rausschaut, das sieht aus wie ein Schild, auf dem Geisma steht. Kann sein, dass wir schon am Ziel unserer Fahrt sind. Was ist denn Geisma, kannst du uns das erklären? Wo sind wir denn hier?
Ja, wir sind jetzt in Lettland auf einer Haltestelle Geisma. Das ist eine Haltestelle auf dem Weg von Hauptbahnhof zum Salaspils, wo mein Vater wohnt. Und Geisma eigentlich bedeutet auf Lettisch Licht. Und wie gesagt, ich glaube, das passt einfach sehr gut, weil ich mag viele verschiedene Sachen zu tun, aber am Ende ist es irgendwie connected. Und so ist es mit dem Wort Geisma, das ist eine Haltestelle, es ist Licht und Lichte und Wellen und Sound, das gehört auch alles dazu. Und das ist dann auch jetzt mein Künstlername und ich habe auch so schon viel gearbeitet, um das, diese neue Alice jetzt aufzubauen und weg von Struktur, von Theaterstruktur und dieses Leidenschaft zu haben, was ich hätte dann nur mit Ballett oder mit anderen Sachen jetzt in meine Projekte reinzubringen und genau diese kindische Intuition vielleicht auch drin und das gehört auch alles dazu.
Und das alles in einer Haltestelle.
Genau.
Ja. Wo genau ist denn diese Haltestelle? Also du hast gesagt in Lettland,
aber genau, bei welcher Weg, Stadt? Riga, also zwischen Hauptbahnhof und Riga und dann Salaspils, wo mein Vater wohnt und da kann man mit Zug fahren. Ich glaube, das ist die 2. oder 3. Haltestelle von Hauptbahnhof. Und wie gesagt, weil Lettland für mich ist, das wird mein Mutterland bleiben und Vaterland sagt man auf Deutsch, aber auf Englisch Motherland, ja.
Wie sagt man denn in Lettland?
Rodina, also auf Russisch ist es schon Frauenendung.
Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast.
Sehr gerne.
Bis nach Lettland.
Ja, danke für deine spannende Geschichte.
Danke
dass wir da teilnehmen durften. dann verabschieden wir uns auch und hören uns auch schon bald wieder, wenn wir die nächste Folge aufgenommen haben.
Genau.
Bis dahin, macht's gut. Dankeschön. Danke.
Tschüss.
Tschüss, Alisa, danke.
Bis bald im Taxi Tacheles. Schönen Tag noch.